Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Heute ist Donnerstag, der 3. Juni, ein katholischer Feiertag. Fantastisch, das sind mir die Liebsten. In Jerusalem ging's nach dem gestrigen Text ganz schön ab. Wunder, die so wunderhaft waren, dass manche mit der Jesusbewegung nichts mehr zu tun haben wollten. Was hält eigentlich der Hohe Rat von all dem? Wir lesen heute Apostelgeschichte 5, 17 bis 33. Basisbibel. Der hohe Priester und seine Leute, die Gruppe der Sadduzäer, wurden eifersüchtig auf diese Erfolge. Deshalb beschlossen sie einzugreifen. Sie ließen die Apostel festnehmen und ins öffentliche Gefängnis werfen. Ganz ehrlich, sowas hatte ich mir schon gedacht. Eifersucht und Neid führen den Hohen Rat, den Sanhedrin, dazu, die beiden Apostel erneut zu verhaften. Uns ist natürlich klar, das ist die Deutung unseres Verfassers. Ob die das selbst so von sich sagen würden? Ich glaube nicht. Ende vom Lied ist, die Apostel landen im städtischen Gefängnis. Vers 19. Aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren, führte sie hinaus und sagte, geht in den Tempel. Und stellt euch dort vor das Volk, verkündet die Botschaft von dem Leben, das Jesus gebracht hat. Der Aufenthalt im Knast dauert nicht lange. Während der Nacht öffnet ein Gottesbote die Gefängnistüren und führt sie hinaus. Die Befreiung selbst scheint aber nicht das eigentliche Ziel zu sein. Der Engelbote hat eine Botschaft. Das zeichnet einen Boten aus. Boten haben immer eine Botschaft. Die Apostel sollen erneut im Tempelbezirk auftreten und von Jesus reden. Was soll ihre Botschaft sein? Sie sollen all diese Lebensworte verkündigen. Es geht also eindeutig um den Anführer zum Leben, um Jesus. Der auferweckte Jesus hat den Gelähmten ins Leben gebracht. Auferweckt durch die Heilung. Vers 21. Die Apostel gehorchten. Früh am Morgen gingen sie zum Tempel und lehrten dort. Inzwischen waren der hohe Priester und seine Leute im Ratsgebäude eingetroffen. Sie ließen den jüdischen Rat einberufen, zusammen mit allen Ältesten des Volkes Israel. Dann schickten sie die Tempelwache ins Gefängnis, um die Apostel zu holen. Als die Wache im Gefängnis ankam, fand sie die Apostel dort nicht. Sie kehrte zurück und berichtete, das Gefängnis war ordnungsgemäß verschlossen und die Wachposten standen vor der Tür, aber als wir die Tür aufschlossen, war niemand darin. Alter Schwede, was für eine Komik! Aus der Perspektive der ahnungslosen hohen Priester wird uns die Sitzung des Hohen Rates erzählt. Das Verhör der Apostel kommt aber gar nicht zustande, weil die beiden nicht mehr da sind. Das wissen wir als Leserkreis natürlich schon. Was wir nicht wissen, das Gefängnis ist nach der Befreiungsaktion durch den Gottesboten wieder ordnungsgemäß verschlossen worden. Alter Schwede, großes Kino, ganz großes Kino. Und ganz wichtig, die Wachposten standen vor der Tür. Die haben nicht geschlafen, nee, die waren voll auf ihrem Posten. Und deshalb die Pointe, da ist ja niemand mehr drin. Vers 24. Der Hauptmann der Tempelwache und die führenden Priester waren ratlos, als sie das hörten. Sie wussten nicht, was nun geschehen sollte. Da kam jemand und berichtete ihnen, seht doch! Die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Die ganze Situation ist von totaler Ratlosigkeit geprägt. Der Gedanke an eine wunderhafte Befreiung wird noch nicht geäußert. Da kam jemand, so erzählt es uns der Verfasser. Wer? Woher? Mensch, du stellst Fragen, das bleibt alles im Dunkel. Der Erzähler erzählt und er konzentriert sich aufs Wesentliche. Die Typen, die ihr ins Gefängnis werfen ließet, die stehen im Tempel und belehren das Volk. Ja, wie frech ist das denn? Die tanzen den Behörden auf der Nase rum. 26. Daraufhin zog der Hauptmann mit seinen Leuten los, ließ die Apostel abführen. Dabei wendeten sie keine Gewalt an, denn sie hatten Angst, sonst vom Volk gesteinigt zu werden. Sie führten die Apostel vor den jüdischen Rat. Dort verhörte sie der Hohepriester. Er sagte: Haben wir euch nicht streng verboten, im Namen von Jesus zu lehren? Und doch ist eure Lehre mittlerweile in ganz Jerusalem verbreitet. Und außerdem wollt ihr, dass wir für den Tod dieses Menschen verantwortlich gemacht werden. Alles läuft auf die Äußerungen der Hohepriester zu. Und unser Erzähler lässt sie stilvoll reden. Mit einem Befehl wurde euch befohlen. Das ist eine Figura Etymologica. Substantiv und Verb gehören zum gleichen Wortstamm. Einen Befehl befehlen. Heute klingt das eher hölzern. Damals wurde so die Aussage verstärkt, verschärft. Es wurde ihnen ausdrücklich befohlen, nicht im Namen Jesu zu lehren. Das andere, diese kleinen Nadelstiche des Petrus. Der Sanhedrin trägt die Verantwortung für die Kreuzigung von Jesus. Wahrscheinlich befürchten die Ratsherren in den Aktivitäten der Apostel eine Art Rache für die Kreuzigung von Jesus. Wörtlich heißt es: Ihr wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Bei dieser Redewendung geht es um die Übernahme von Verantwortung, ums Tragen der Konsequenzen. Vers 29. Petrus und die anderen Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jo, wieder antwortet Petrus als Klassensprecher für seine Apostelkollegen. Und seine Antwort haben wir auch schon gehört: Man soll nicht auf Menschen hören, sondern vielmehr auf Gott. Hier klingt es angeblich noch mehr nach einem Ausspruch, der sich auch in der Apologie des Sokrates findet. Ist unserem Schriftsteller zuzutrauen. Auf jeden Fall ist das hier ein allgemeiner Grundsatz. Und dem folgen die Apostel. Sie haben auf das Wort des Gottesboten gehört. Genauso haben die Hohepriester auf sich selbst gehört und sind ihrer Eifersucht und ihrem Neid gefolgt. Vers 30. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt. Jesus, den ihr an einen Holzbalken gehängt und getötet habt, ihn hat Gott zum Herrscher und Retter gemacht. Er hat ihn emporgehoben, sodass er an seiner rechten Seite sitzt. Damit schenkt er Israel die Möglichkeit, sich von Grund auf zu ändern und die Vergebung ihrer Sünden. Wir sind Zeugen für diese Botschaft und Zeuge ist auch der Heilige Geist. Ihn hat Gott all denen gegeben, die ihm gehorchen. Als die Ratsältesten die Apostel so reden hörten, gerieten sie außer sich vor Zorn. Der Rat war schon entschlossen, sie zu töten. Von der Kreuzigung zur Auferweckung. Der Väter- und Müttergott, der Gott Israels, Adonai, der hat Jesus auferweckt. Genau den Jesus, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Und bei dieser Formulierung regt sich wieder in mir wie immer der Wunsch, das zu präzisieren und so ein wenig richtig zu stellen. Ermordet wurde Jesus von den Römern. Sie haben ihn ans Kreuz gehängt. Der Sanhedrin hat das machen lassen. Er hat das gewollt. Ja, genau. Und genau darum geht's. Und dann ist Petrus schon weiter in seinen Gedanken. Der Gekreuzigte ist auferweckt worden. Gott hat ihn aus dem Totenreich emporgehoben. Hoch. Sehr hoch, bis zu sich selbst, an seiner rechten Seite. Auferweckung bedeutet also nicht allein, Jesus ist wieder lebendig. Nee, nee, der wurde emporgehoben und so wurde er verwandelt. Er ist zum Herrscher und Retter gemacht worden. Und was bringt das? Oh, das bringt viel. Das bringt Israel den Raum zur Buße und so zur Vergebung der Sünden. Die Auferweckung lässt das Leben triumphieren. Sie führt daher in die Freiheit zur Umkehr. Sie führt in den Freiraum zur Einsicht. Neues Leben ist möglich. Anders zu leben ist möglich. Gott zu lieben und seinen Mitmenschen. Und genau das alles bezeugen die Apostel. Und das sind nicht nur menschliche Worte, das sind Worte, die von der Geistkraft durchweht sind, von ihr entzündet. So erreichen diese Worte zunächst die Ratsherren und auch uns bis heute. Und wer diese Worte wirklich hört, der wird seinerseits Erfahrungen mit der Geistkraft machen. Das gilt auch dem Sanhedrin. Darum wirbt Petrus. Und wir hören mit. Und wir merken, diese Einladung zum Hören, die gilt auch mir und dir und allen. Wer hört, der kann auf den Weg des Lebens umkehren und dem Anführer zum Leben folgen. So lasse ich den Text ausklingen. Aber der Schlussvers klingt anders. Als sie, die Ratsherren, das hörten, ging es ihnen durch und durch. Wörtlich, sie wurden in ihrem Herzen zersägt. Und sie wollten sie umbringen. Das wird eskalieren. Das wird sowas eskalieren. Morgen, im Text für morgen. Aber den gibt's nicht in den Daily Meditations. Denn ich habe für 2 Wochen Urlaub. Und ich mache mal eine Pause. Wird euch auch gut tun. Dann hören wir uns wieder. Inshallah. Bis dahin. Shalom.